Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin Richie, Software Quality Coach, Keynote Speaker und Podcaster. Bei mir heute zu Gast ist Florian Wartenberg und er testet etwas ganz Besonderes. Er testet nämlich Windturbinen. Genau, also die Dinge, die da so an der Autobahn rumstehen oder Offshore-Anlagen oder sonstige Windräder, die da so in der Gegend rumstehen, die testet er und da besonders natürlich die Software, aber auch die Integration mit Sensoren und der ganzen Hardware. Dass das nicht so trivial ist, kann man sich vorstellen und was alles zu beachten ist, welche Herausforderungen es gibt und ob überhaupt alles getestet werden kann, das erzählt er uns heute in der Folge. Und eine Bitte habe ich noch. Der Podcast dreht Woche für Woche hier seine Runden, schallt dir um die Ohren und beglückt dich vielleicht auf YouTube. Und du würdest mir eine unfassbare Freude machen, wenn du auf einer Plattform deiner Wahl, zum Beispiel Apple oder Spotify oder YouTube, ein paar Sternchen hinterlässt, ein Like gibst, damit ich weiß, dass dir die Folgen auch gefallen und du mit dem Inhalt was anfangen kannst. Ich danke dir schön und wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Folge. Ja, und hier mal noch der kleine Reminder, da ich letztens gefragt wurde, ob ich denn keine internationalen Gäste mehr einlade. Doch, das tue ich, aber nicht mehr in diesem Podcast. Ich habe dafür im Juni ein Spin-off gestartet, Software Testing Unleashed. Same Spirit wie hier, aber englischsprachig mit internationalen Gästen, die dort ihre Expertise teilen. Dort gibt's unter anderem Folgen mit Lisa Crispin, Gitte Ottesen, Kat Aubring, Gaspar Notch, Chris Armstrong oder Clara Ramos-Gonzalez. Und mein Backlog auch dort für die Zukunft ist gut gefüllt, unter anderem mit Simon Stewart, Steve Watson oder auch Leandro Melendez, auch bekannt als Senior Performio. Wenn du dir also auch internationales Wissen reinziehen möchtest, dann abonniere auch den anderen Podcast Software Testing Unleashed auf allen Plattformen oder unter tul.fm. Hallo Florian, schön, dass du da bist.
Hallo Richard, schön, dass ich da sein darf.
Ja, es freut mich total. Du hast mich ja proaktiv angeschrieben, auf LinkedIn, glaube ich, war es. Und hast gesagt, du, ich hätte da ein spannendes Thema. Lass uns da mal drüber sprechen. Und wir haben im Vorgespräch dann so ein bisschen schon reingeschaut. Und ich fand es also für mich eine ganz neue Welt aufgemacht. Und zwar ist es primär das Testobjekt, das du betestest sozusagen. Etwas ganz Besonderes ist nämlich, es geht um, ja, um Windturbinen.
Ganz genau.
Das ist natürlich total spannend, weil ich mir, da kann man gar nicht vorstellen, wie man da sowas testet und was man da so alles beachten muss. Drum, ja, freue ich mich, dass wir uns da heute mal so ein bisschen dazu austauschen. Und ja, ich würde auch sagen, wir steigen da gleich auch rein. Also warum und was muss ich denn da eigentlich so testen?
Ja, also ich würde sagen, erstmal ist das Objekt natürlich nicht so viel anders als auch, oder der Herangehensweise nicht so viel anders als bei anderen Gegenständen, die man so kennt, speziell bei cyberphysischen Systemen, ein Auto oder anderen Systemen, die ähnliche Komplexität besitzen. Aber dann gibt es eben doch ein paar Knackpunkte, die sehr speziell sind, wie eben die Abhängigkeit von Wetterbedingungen zum Beispiel, die relativ schwierig zu simulieren sind und die natürlich auch nicht provoziert werden können. Dementsprechend ist da natürlich eine große Abhängigkeit und eine große Unsicherheit. Ich sag mal so, wir haben das Glück, dass wir eine sehr große Flotte besitzen und auch viele Agreements und Partner haben, die uns sozusagen ein bisschen mit ihren Kundenturbinen ein paar Sachen machen lassen, die sonst nicht ohne weiteres möglich wären im Labor oder im Simulator.
Okay, das heißt, ihr testet dann auch wirklich im Feld draußen, also in der freien Wildbahn sozusagen.
Ja, ganz genau. Wir haben natürlich Onshore- und Offshore-Turbinen. Wir versuchen natürlich, so viel wie möglich Onshore zu machen, weil Offshore, wenn da doch mal was schief gehen sollte, ist natürlich dann die Downtime relativ hoch. Und natürlich sind die Turbinen auch ein bisschen größer, die da am Wasser stehen, dementsprechend ist da ein größeres Risiko und dementsprechend sind wir da ein bisschen vorsichtiger.
Bevor wir dann mal auf diese ganzen Spezialitäten eingehen, wie sieht denn so bei euch so generell der Ablauf aus? Ne? Also sagen wir so von der Integration auch der Komponenten und wie ihr da testet, wie baut ihr denn das auf?
Ja, also das ist so aufgebaut, dass wir natürlich die verschiedenen Bestandteile aus mechanischen Bausteinen und Hardware-Bausteinen und natürlich auch, wo ich ja mit beschäftigt bin und worum es ja auch hauptsächlich in deinem Podcast geht, Software. Es gibt die verschiedenen Module, die dann zusammengesetzt werden, nach und nach und natürlich stückweise miteinander integriert werden. Es gibt dann sozusagen, man guckt da mehr modular drauf. Das heißt, wenn wir uns jetzt zum Beispiel das Pitching-System für die Blades anschauen, dann ist das sozusagen als ein Subsystem betrachtet und man würde dann auch sozusagen alle Submodule, die da mit reinspielen, separat testen, dann im Labor in Simulation in the Loop oder Model in the Loop oder auch Hardware in the Loop und natürlich auch die ein oder andere Sache im Feld. Und auf Systemebene ist da, sage ich mal, dann ist es mehr ein kompletter Feldtest, wenn ein Prototyp gebaut wurde oder in Produktion ist. Und sozusagen gibt es dann die verschiedenen, ich sage jetzt mal, Eigentümer der Module, die sind dafür abhängig, natürlich zuständig, die Requirements zu schreiben, die Partner zu suchen, die Produktion natürlich in Auftrag zu geben. Und natürlich sind da sehr viele Interfaces und sehr viele Knackpunkte, die da auch in der Integration schiefgehen können. Und natürlich ist es auch da, wenn mal was schief geht, das ist meistens dann auch natürlich da, wo große Interaktion mit anderen Moduleinheiten passiert. Und da gibt es sicherlich auch noch großes Verbesserungspotenzial, nicht nur bei uns oder generell in der Industrie, denke ich.
Also es ist, habe ich richtig verstanden, es ist also sehr modular aufgebaut, das Ganze. Du hast jetzt erwähnt, Pitching der Blades, also wenn ich das jetzt mal frei übersetze, da geht es irgendwie um die Einstellung der Rotorblätter dann, nehme ich an, oder so?
Korrekt, natürlich. Das hast du ganz, ganz richtig übersetzt. Desto modularer du bist, desto besser kannst du dich auch, sage ich mal, an die Wetterbedingungen, an die Kundenwünsche und auch an die Regularien anpassen. Mhm. Wenn man jetzt für jeden, ich sag mal so, die Varianten- und Konfigurationsvielfalt, die ist vergleichbar mit dem in der Autoindustrie. Wenn wir nicht dem Ganzen Herr werden mit Modularität und dann wäre es gar nicht möglich, sozusagen, wenn wir jedes Mal eine neue, komplette Turbine bauen müssten, das wär absolut unmöglich. Und natürlich gibt es auch verschiedene Größen der Turbinen. Ne? Also je nachdem, wie viel die produzieren. Die kleineren sind natürlich jetzt auch schon ein bisschen die älteren Turbinen und die neueren produzieren ein bisschen mehr, sind ein bisschen größer. Mhm. Und da gibt es natürlich auch große Herausforderungen für die Qualitätssicherung und den Test bezüglich Variantenvielfalt und Konfigurationsvielfalt. Und soweit sind wir jetzt noch nicht, aber Ambitionen sind natürlich auch in der Zukunft zum Beispiel so zu mehr in Richtung Performance-Steps zu gehen, zu sagen, wir verbessern nur jetzt eine spezielle Teil in der Turbine für unsere Kunden, anstatt eine komplett neue zu bauen. Ja. Zum Beispiel eine neue Gearbox oder eine neue Verbesserung im Tower oder eine komplette Kontrolleinheit Hardware, die ausgetauscht wird. Sozusagen desto modularer man ist und dann kann man dementsprechend auch die Sachen besser verbessern und einzeln upgraden. Da sind wir aber noch nicht komplett. Also wir sind natürlich nach wie vor auch oftmals komplett Projekte, komplett Turbinen, die neue Prototypen, die gebaut werden und das sind mehr, sage ich mal, Ambitionen in die Richtung, in die man geht und das ist, glaube ich, natürlich in der Industrie, würde ich sagen, ist man leider nicht oftmals ein Vorreiter, sondern man orientiert sich oft an anderen Industrien und hängt ein bisschen hinterher, würde ich sagen.
Okay, verstehe. Jetzt habt ihr ja diese kleinen Module, so hast du auch gesagt, die Steuerung zum Beispiel, diese Einstellung von diesen Rotorblättern. Und da läuft dann quasi eine Software mit dazu, eine Firmware oder irgendeine Steuersoftware, die sich dann nur darum kümmert und quasi interagiert mit den anderen Komponenten über irgendein
Schnittstellenbus oder sonst irgendetwas?
Ja, also es gibt natürlich verschiedene Herangehensweisen. Also wir haben es so, dass jede dieser Steuerungseinheiten hat seinen eigenen Teil in der Software. Es ist aber, die Software an sich ist aber nicht aufgesplittet. Es gibt ein Kontrollsystem, was sozusagen alle Einheiten steuert in der gesamten Turbine. Und das gibt sozusagen diesen Kontrollnodes, die sind gedoppelt. Die stehen einmal unten im Tower und oben in der Turbine und sorgen dafür sozusagen, dass dann alle Steuerungen von der Software vorgenommen werden und können so natürlich auch problemlos miteinander kommunizieren, weil sie an einem Controller laufen. Das Einzige, was ein bisschen abgekoppelt ist, in seinem eigenen Controller läuft, ist die Software, die für das Safety-Modul zuständig ist. Es gibt natürlich auch gewisses Safety-Integrity-Level in der Turbine. Glücklicherweise nur SIL 2, nicht SIL 3, wie zum Beispiel in der Bahnindustrie oder anderen. Dementsprechend sind da die Anforderungen ein bisschen geringer. Das läuft in seinem eigenen Controller, aber im gleichen Steuerungskasten, kann man sagen. Und der Rest ist sozusagen in einer Software zusammen, aber da sozusagen modular aufgespalten, sodass du sagen, du hast ein Team, was jetzt, wenn wir zurück zu dem Beispiel gehen, für das Pitching der Blades zuständig ist und da mit dem Hardware-Team und dem Mechanik-Team sozusagen an den Requirements und auch an der Software-Implementierung arbeiten würde, als Scrum-Team. Aber trotzdem, am Ende ist es eine Software, die zusammengesetzt wird und deployed wird.
Okay. Ich stelle mir das relativ komplex vor, auch von dieser ganzen Modularität. Jetzt nicht nur, dass das Software verschiedene Steuerteile in dieser Software sind. Da gehört ja auch immer so ein Drum-Hardware noch dazu, wo du sagst, da muss ja Anforderungen abgestimmt werden und sowas. Wie könnt ihr denn in frühen Phasen irgendwie die Qualität da sicherstellen? Was habt ihr denn dafür für Methoden oder für Herangehensweisen, einfach auch schon früh irgendwas zu testen? Wie wenn jetzt vielleicht noch gar kein Drum da ist, dass das gesteuert werden kann?
Ja. Wir haben einen, würde ich sagen, sehr, sehr guten Hardware-Simulator, der sozusagen in unserem Software-Team tagtäglich benutzt wird. Und dementsprechend wird auch, sage ich mal, die Hardware relativ selten, wenn man sie einmal festgeschrieben hat, angefasst, weil sozusagen die Implikationen sind sehr, sehr groß. Und auch bei uns ist es so, dass wie in der Autoindustrie, dass es sozusagen die Hardware meistens zuerst da ist, bevor die Software kommt. Und auch meistens so ein bisschen der Driver ist nach wie vor. Man möchte natürlich gerne mehr in so ein, dass die Software mehr Treiber wird, aber so ist es nach wie vor nicht. Die Mechanik und die Hardware kommt zuerst und bestimmt meistens auch die Richtung der Implementierung. Die Software muss sich dann danach richten und schauen, wie es dann wird. Dementsprechend ist das meistens dann schon relativ fest, bevor wir sozusagen anfangen, unsere Software wirklich zu implementieren, und haben da aber dadurch die Möglichkeit, dass wir einen relativ guten Simulator, der die Hardware uns abbildet und die sag ich mal, Wetterbedingungen und Außensensorik gut simuliert, und können dementsprechend unsere Software gut am Anfang auch schon auf mehreren Layern verifizieren.
Verstehe. Und also jetzt ist ja vielleicht, also wenn man so Windräder sieht und man fährt irgendwo auf der Autobahn, denkt man, ja, der dreht sich, ne? Manche stehen und da oben blinkt noch eine Lampe. So, aber das ist ja nicht alles. Also du hast schon ein paar Sachen gesagt, was kann denn eigentlich, was muss denn da alles so beachtet werden? Was sind denn so Funktionen, die so ein Windrad auch hat oder die man da auch bedenken muss?
Ja, ich versuche jetzt mal nicht ganz zu sehr in Fachsprache und Details zu gehen, sodass es auch für jeden verständlich ist. Also es fängt damit an, dass ja viele zum Beispiel gar nicht wissen, dass sich die Windräder ja nach der Windrichtung ausrichten. Also die meisten würden denken, die sind einfach, so wie sie da stehen, stehen sie immer da. Aber wenn du am gleichen Windrad vorbeifährst jeden Tag, was bei mir zum Beispiel der Fall ist, dann die drehen sich immer in eine andere Richtung, weil sie der Windrichtung folgen. Das heißt, du musst dir vorstellen, das Häuschen, was oben drauf sitzt, wo die Klingen dran hängen, das dreht sich immer abhängig vom Wind, weil du möchtest immer, dass natürlich deine Windturbine upwind, also mit im direkt da, wo der Wind herkommt, ausgerichtet ist. Dann dementsprechend möchtest du natürlich deine Blades, wie ich vorhin schon gesagt habe, ausrichten können, dass du natürlich, je nachdem, wie stark der Wind weht und welche Lasten du gerade hast durch den Wind, es geht ja auch natürlich um Sicherheit und um die Produktion, dass du dich danach ein bisschen ausrichten kannst, weil dementsprechend kannst du regulieren, wie viel Strom produziert wird. Dann hast du natürlich im Häuschen, sage ich mal, oben hast du relativ viel. Du hast den Generator. Da gibt es verschiedene Bauweisen. Ja, es gibt Direct Drive, wie wir es zum Beispiel nicht haben. Und wir haben eine mechanische Gearbox nach wie vor. Und dementsprechend, da gibt es natürlich auch noch viele, viele Sachen, die beachtet werden müssen für die Stromproduktion. Dann hast du den Konverter, der natürlich auch dementsprechend relativ viel Platz einnimmt und relativ wichtig ist für die Stromproduktion. Und dann hast du die ganzen Verbindungen zur Powerplant. Wir haben natürlich auch sozusagen die Powerplant ist natürlich auch ein Teil unseres Gesamtkonstruktes. Wenn du auf eine einzelne Turbine guckst, dann meistens eher nicht, aber ein ganzer Windpark, der ist natürlich dann auch mit einer Powerplant verbunden, die dementsprechend auch dann das ins Netz einspeist. Und dann haben wir natürlich noch viele verschiedene kleinere Details, speziell für die Offshore-Turbinen ist ein sehr großes Power-Backup-System installiert. Dementsprechend sehr viele Batterien, sehr viel Komplexität dazu, weil sozusagen diese Systeme natürlich relativ schwer wartbar sind, auch oftmals sehr viel Zeit beansprucht werden muss, um überhaupt da rauszukommen mit dem Helikopter. In Deutschland zum Beispiel gibt es ja auch Anforderungen, wenn so und so welche Wetterbedingungen sind, darfst du gar nicht da raus. So, das kann auch mal sein, dass so eine Turbine relativ lange dann stillgelegt ist. Und dann haben wir natürlich diese neuerdings, was früher nicht der Fall war, wir haben diese ganzen natürlich Kommunikationssachen dazu. Die sind natürlich mit dem Internet verbunden. Die neuen Offshore-Turbinen, die haben zum Beispiel Starlink. Und da gibt es natürlich auch relativ viel Komplexität, was dazugekommen ist hinsichtlich Kommunikation und Monitoring. Wir müssen natürlich auch viele Sachen überwachen. Es gibt extrem viele Sensoren in so einer Windturbine. Ja, nicht nur Windsensoren, aber auch Vibrationssensoren, Schocksensoren. Es gibt extrem viel Temperatursensoren natürlich. Es gibt Smoke Detection System, Fire Suppression System. Es gibt extrem viele Subsysteme in so einer Windturbine. Wenn ich mich nicht jetzt irre, ich glaube, in der Software, die wir jetzt gerade haben, sind es, glaube ich, 164 Subsysteme, die wir implementieren und dementsprechend ist da natürlich auch viel Integrationsaufwand und Platz für Fehler.
Ja, also das kann ich mir total gut vorstellen. Also ist erstaunlich, das ist 160 Dinge und so viele Sensoren, die liefern ja auch, also die liefern ja ihre Daten und da muss ja irgendwas passieren damit und da gibt es natürlich auch irgendwo Abhängigkeiten und du hast ja schon auch in der Vorbereitung vorher auch gesagt, na, ein ganz schwieriger Faktor zum Testen ist ja das Wetter, also weil das einfach, ja, das ist jetzt im Testlabor ein bisschen schwierig, ne, jetzt mit der Gießkanne über dem Ding stehen, aber oder ein bisschen pusten, aber also das ist natürlich nie das Ding. Was sind denn so typische Szenarien, was muss denn passieren, wenn jetzt zum Beispiel ein Gewitter ist oder wenn irgendwie Luftdruckänderungen sind oder sonstiges, was macht so eine Turbine dann und wie testet ihr das dann eigentlich?
Ja, also es gibt natürlich auch in dieser Welt sehr viele verschiedene Regularien. Ja, zum Beispiel, du hast vorhin dieses Blinklicht angesprochen. Ja, dementsprechend hast du in ganz vielen Ländern hast du ganz verschiedene Anforderungen, Regularien, wie das zu handhaben ist. Zum Beispiel in Deutschland muss es immer an sein. Muss es in Dänemark nicht.
Ja, okay.
So. Genauso ist es auch mit einem, sag ich mal, sehr wichtigen Beispiel, zum Beispiel dem Blitzableitersystem. Das Blitzableitersystem ist auch komplett verschieden anforderungsmäßig von Land zu Land. Das beste Beispiel dafür ist Japan. In Japan ist es so, sobald der Blitz einschlägt, muss die Turbine stoppen. Auch wenn gar nichts passiert ist. Muss stoppen. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Aber in Japan ist das der Fall und dementsprechend ist da natürlich auch extremer Fokus drauf, dass dieses System korrekt funktioniert, weil wir wollen natürlich nicht irgendwie uns Regularien widersetzen. Zufälligerweise ist es auch so, dass tatsächlich dort in der Region der Blitz ein bisschen öfter einschlägt. Dementsprechend haben wir da auch Partner, die uns dementsprechend auch da Zugriff auf ein bisschen mehr Freiheit lassen, um ein paar Sachen zu testen. Aber im Endeffekt ist es so, dass wir existierende Turbinen sozusagen die Daten auswerten mit dem Verhalten, was dort passiert. Wir haben eine sehr große Flotte, wie ich gesagt habe, und wir haben glücklicherweise Zugriff auf fast Daten von fast allen Turbinen. Und dementsprechend ist es natürlich sehr viel Möglichkeiten, die Daten auszulesen und daraus natürlich dann Verbesserungen oder Fehler abzuleiten und dementsprechend auch zu testen und zu sehen, wie die Performance ist.
Das heißt, ihr nutzt also die Daten auch massiv, um das zu optimieren, um diese Sachen, genau, die man einfach nicht nachstellen kann, dann einfach aus der Praxis auch zu ziehen und dann besser zu machen. Ne?
Genau, dieses ganze Data Analytics, Data Science Topic ist bei uns extrem groß. Wir haben ein extra super großes Team, wo an die 100 Leute nichts mit anderen Sachen sich beschäftigen, als nur Daten auszuwerten und die dementsprechend den ganzen R&D Kontext sozusagen weiterzugeben und Data Pipelines zu bauen, automatisch Algorithmen zu deployen, die Daten auszuwerten und dementsprechend auch natürlich Predictive Maintenance und verschiedene andere Sachen sind dementsprechend natürlich Serviceability, Cost Driver und es gibt so viel Daten, die ausgewertet werden, die glaube ich auch wir noch sind noch nicht mal ein Bruchteil der Daten, die wir eigentlich nutzen könnten. Dementsprechend ist da sehr viel Geld und sehr viel Personal fließt da rein momentan, weil da momentan natürlich sehr viel Potenzial drin steckt, um Verbesserungen abzuleiten.
Jetzt hast du vorher gesagt, ihr habt ja einen guten Hardware-Simulator. So und wie geht's denn dann weiter? Also habt ihr dann auch irgendwo so, weiß nicht, Testturbinen, wo ihr das dann aufspielt, eure Software und mal schaut, wenn der Wind gerade geht, dann oder wie sieht das aus? Also steht dann auch wirklich irgendwo ein Windrad, das quasi nur ein Testwindrad ist? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja und nein. ich sag mal so, es funktioniert so, wir haben verschiedene Simulatoren. Ja? Wir haben nicht nur diesen, von dem ich jetzt sprach, wir haben auch noch ein paar andere Simulatoren für ein bisschen mehr für Loads and Controls, für die Lastberechnung und für was ein anderes Department macht. Und dann haben wir auch sozusagen unser Hardware-in-the-Loop-System. Und unser Hardware-in-the-Loop-System ist die komplette Steuerung Hardware, die in dem Häuschen in der Nacelle sich befindet, ist sozusagen 1:1 original nachgebaut im Keller, im Headquarter. Und weil wir haben auch in unseren anderen R&D-Standorten welche davon. Auf denen wird sozusagen dann auch jede Nacht werden da Tests durchgeführt. Du kannst dir auch so ein Ding mal buchen, wenn du willst, und dann tagsüber mal selber aktiv deine Tests darauf ausführen. Wir können natürlich uns sehr viel auf Simulation verlassen, aber du weißt selber, wie es ist. Am Ende muss man natürlich auch mit der richtigen Hardware und dem richtigen System verschiedene Sachen verifizieren, nach wie vor, um natürlich auch Simulation zu verbessern und natürlich auch am Ende speziell bei der Safety-Software wirklich sicher zu sein, dass es funktioniert. Und dann haben wir in Dänemark gibt es ein nationales Testcenter, was dem dänischen Staat gehört, wo er Land zur Verfügung stellt, wo die großen Hersteller alle ihre Prototypen zu stehen haben. Das ist öffentlich begehbar. In diesem Gebiet steht auch ein Museum über Windenergie. Kann ich jedem nur ans Herz legen, falls er mal in Dänemark in der Nähe ist, dort vorbeizufahren, in Østerild. Und dort stehen Turbinen von den großen Herstellern, von Vestas, von Siemens Gamesa und von General Electric. Und auf diesen, die werden dann nach und nach auch mal ausgetauscht. Ne? Wenn es einen neuen Prototyp gibt, dann nimmt man sich eine vom Platz und baut dort eine neue auf. Und dort werden dann extrem viele, viele Tests durchgeführt. Und das ist sozusagen der letzte Schritt, den wir intern haben. Weil du musst dir vorstellen, diese Turbinen, die dort stehen in Österreich, die gehören den Herstellern. Aber ansonsten besitzen wir keine Turbinen selber. Alle Windturbinen sind Eigentum der Energiekonzerne, der großen Energiekonzerne, ja, Vattenfall und anderen. Die haben natürlich EnBW, RWE und wer sonst nicht alles, denen gehören die Turbinen. Und was wir dann sozusagen machen ist, wir haben mit verschiedenen Partnern verschiedene Verträge, dass wir sozusagen auf ein paar ihrer Kundenturbinen ein paar mehr Sachen durchführen können und dann sie dadurch natürlich Zugang zu neuerer Software schneller bekommen und wir natürlich für ihren Park ein bisschen was optimieren dementsprechend und natürlich auch Kompensation für potenzielle Energieausfälle.
Naja, okay. Also das ist ja echt auch ein krasser Prozess, ne, bis das dann wirklich auch irgendwo released ist sozusagen. Wenn wir zurück ein bisschen in die Softwareentwicklung bei euch gehen, wenn du das erzählen kannst, wie sieht denn bei euch so, sagen wir mal, Testcase-Management oder Testautomatisierung auf? Heißt das quasi klassisches, habt ihr ein klassisches Tool dafür, wo die Dinge drinnen sind? Oder ist das alles nur automatisiert, weil das ständig läuft? Wie ist denn so da die Struktur bei euch?
Ich würde sagen, es ist relativ normal. Ja, also die vorherrschende Sprache in der Industrie ist C++, was jetzt, glaube ich, nicht überraschend kommt. Und dann gibt es verschiedene Frameworks, die natürlich vielerlei Industrien und jedermann kennt, aber es gibt eben auch sehr viele proprietäre Frameworks und eins davon ist unser Haupt Testautomatisierungsframework, was wir benutzen. Es ist ein proprietäres, intern entwickeltes Tool, was auch mit diesem Simulator zusammenspielt. Ist jetzt nicht relativ komplex, ist relativ einfach zu verstehen und ist mehr so ein XML-basiertes Scripting-Geschichte. Und dann haben wir verschiedene Sachen auch natürlich in Google-Test und anderen Sachen, die wir benutzen intern. Also da würde ich sagen, da sind wir relativ nah an wie es auch in anderen Industrien gemacht wird. Wir haben ganz normale CI/CD-Pipeline, die Tests executed und natürlich uns auch dann das Feedback zurückgibt. Und ich glaube, da dieser ganze Aspekt ist, glaube ich, relativ normal, würde ich sagen, bei uns. Und nicht super speziell, abgesehen von diesen proprietären Frameworks, die natürlich Legacy, sage ich mal, sind. Und du weißt selber, wie es ist, wenn du so einmal so ein Tool etabliert hast, ne, dann ist es relativ schwierig, wieder so da rauszukommen aus dieser Geschichte, wenn natürlich du eine hohe Abhängigkeit hast von diesen automatischen Tests.
Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, also das ist finde ich echt spannend. Du hast auch gesagt, so, ja, also es sind natürlich jetzt viel funktionale Tests und auch du hast Richtung Safety gesprochen. Was sind denn sonst so typische Qualitätskriterien, die ihr noch im Test mit beachten müsst für eure? Habt ihr auch also Lasttests irgendwie in irgendeiner Form oder sowas oder Volumentests von Daten oder so? Ihr hängt ja quasi auch in Datennetzen. Also was sind so Sachen, die ihr da testet?
Also wir haben natürlich, wie du selber sagst, abhängig von den Anforderungen verschiedene funktionale und non-funktionale Tests, die natürlich, würde ich sagen, in normaler Hinsicht by the book sind. Und dann haben wir eben natürlich noch ganz verschiedene Performance-Tests, Security-Tests, Safety-Tests, zum Beispiel Überspannung, Hochspannung und natürlich da gibt's viele viele Sachen, die extra beachtet werden müssen und getestet werden müssen. Das sind zum Beispiel Tests, die sehr viel auch in in diesem Hardware-in-the-Loop durchgeführt werden müssen, weil da reicht ein Simulator nicht aus, um diese Sachen vernünftig, sag ich mal, zu beweisen, dass es funktioniert. Ja, das ist ja auch genauso wie, mir hat mir damals einer gesagt, bei Volvo, als ich mal das Glück hatte, den Testfloor zu besuchen, in the end, someone needs to crash the Volvo. Ja, also natürlich, man möchte natürlich nicht 100 Autos in die Wand fahren, aber am Ende musst du mindestens ein Auto in die Wand fahren, um den Crashtest zu bestehen. Und hier ist es ein bisschen ähnlich, ne? Diesen Hochüberspannungstest, den kannst du nur bestehen, wenn du es wirklich bewiesen hast auf richtiger Hardware. Du kannst den nicht im Simulator beweisen. Möchtest natürlich aber auch schon relativ sicher sein, dass du ihn bestehst, bevor du überhaupt durchführst, natürlich in richtiger Hardware. Und dir überhaupt viele, viele Module zerschießt, wenn du da den ganzen Hochspannungsstrom da reinspeist. Ansonsten ist es so, dass die Tests, die wir sonst so haben, momentan auch sehr stark getrieben sind von diesem ganzen Security-Aspekt. Ich glaube, in vielen Industrien ist es momentan so, dass der Cyber Act natürlich vielen zu schaffen macht und manche Kunden haben jetzt sozusagen den ja schon vertraglich mit vorvereinbart. Also der nächste Step vom Cyber Act, der geht ja erst in Kraft im Dezember 27, aber viele Kunden wollen natürlich, dass du jetzt schon konform bist, ne? Und dementsprechend ist das natürlich eine große Änderung für viele Firmen. Früher konntest du sagen, ja, ich schirme mich ab mit Firewall und alles, was ich intern mache, ist egal. Aber so ist es ja nicht mehr. Du hast jetzt Defense in Depth und diesen ganzen Cyber Resilience Act und da ist sehr viel Testaufwand, den wir extra implementiert haben und betreiben, um da eben dementsprechend konform zu sein. Auf der einen Seite um uns abzusichern und der anderen Sache natürlich auch vertraglich konform zu sein und den Regularien zu entsprechen.
Ja, also das ist gerade auch angesprochen, also ich meine, da steht natürlich jetzt auch einiges gerade auf dem Zettel, was getestet werden muss, auch regulatorisch. Was siehst du denn, wenn du in die Zukunft schaust, was ist denn so ein großer Brocken, wo du denkst, puh, das wird uns als Branche oder auch als Unternehmen, da werden wir schon nochmal mit dem Test nochmal ein bisschen anders denken müssen oder irgendwie was neu machen müssen. Habt ihr da irgendwas so im Horizont?
Ja, ich hatte es eingangs schon erwähnt. Also wie gesagt, die Vision ist in Richtung noch mehr Modularität. Ja? Und ich würde sagen, wir sind relativ modular, aber nicht modular im Sinne von Lego. Ja, oder Klemmbausteinen, muss man ja, glaube ich, sagen, sonst wird man verklagt.
Ja, genau, bitte. So, du bist in Dänemark, ne? Also da darf man ja, auch ja, Lego sagen.
Und dementsprechend diese Anstrebung von noch mehr Modularität, die kommt mit der Herausforderung, dass diese Komplexität in Hinsicht Varianz und Konfigurationsmöglichkeiten nochmal extra explodiert. Und es geht darum, natürlich auch Mechanismen zu implementieren, um diese Variantenvielfalt so ein bisschen zu reduzieren und der Herr zu werden. Und da sehe ich sehr große Herausforderungen, weil ich nicht sehe, dass wir da momentan schon komplett darauf vorbereitet sind und unsere Herangehensweise ohne weiteres darauf abgestimmt ist. Wir haben natürlich Regressionstests und eine gewisse Abdeckung von existierenden Varianz und Konfiguration. Aber mit dieser Modularität, die man anstrebt, ist es ein ganz anderes Level und man muss da komplett drauf aufpassen, dass nicht diese Explosion an verschiedenen Möglichkeiten neue Probleme mit sich bringt, weil es einfach unmöglich ist, die vernünftig zu verifizieren. Und da muss man auch, glaube ich, nochmal ein extra besseres Zusammenspiel haben mit dem Verkauf, mit dem Sales. Weil es kann sein, dass die wieder irgendwas verkaufen, was nicht mit R&D abgestimmt ist, wie es auch in anderen Firmenindustrien ist. Und da ist es ganz wichtig, dass dieser Sales-Konfigurator komplett darauf abgestimmt ist, was man intern entwickelt, verkauft und auch verifiziert hat.
Ja, ich glaube, damit haben ja alle Produktteams zu tun, ne? Also Marketing und Sales sind immer vorne, wenn es jetzt irgendwie Features zum Verkaufen gibt und in der Entwicklungsabteilung kann man dann hinterher laufen, dass man das auch irgendwie sicher und gut getestet auch umgesetzt bekommt. Ja. Sehr schön. Eine Frage, die mir jetzt noch so eingefallen ist, warst du denn schon mal da so oben in so einem Häuschen, in so einer Windturbine da drinnen, ja. In so einem Windrad?
Ja. Ja. Ich hatte das Glück, dadurch, dass ich ja mit dem Test arbeite und zwei meiner Mitarbeiter sozusagen da fast wohnen, würde ich sagen. Die sind da ja fast täglich draußen und testen da aktiv. Wir haben einen zweiten Prototyp von unserer neuen 15 Megawatt Turbine in Dänemark hier in Tyberön, und da war ich oben im Häuschen und habe mal einen Test beigewohnt fürs Power Backup System und habe mir das alles nochmal ganz im Detail angucken können und habe es mal live miterlebt, wie sozusagen das alles dann da abläuft. Ist schon imponierend, wie groß und wie mächtig diese Bauwerke heutzutage sind. Ja, also das sind ja fast heutzutage Größe von Berliner Fernsehturm, so eine Windturbine in der Hinsicht. Ich glaube, jetzt gibt's ja auch noch andere Hersteller, die mittlerweile noch größere Turbinen haben, an die 20 Megawatt, die in der Prototypphase sind. Und die sind ja dann tatsächlich schon an die 300 Meter Spannweite oder Höhe. Und das ist dann schon extrem auch ein bisschen beängstigend, wenn man sieht und da drin steht. Und wenn so ein Ding dann endlich mal läuft, also nicht nur im Idle-Mode ist oder gestoppt ist, dann das schwingt und wackelt ganz schön. Kann man sich so gar nicht erstmal vorstellen. Aber die Vibrationen, die sind relativ stark. Natürlich die von den Klingen ausgehen. Und da ist natürlich auch viel, das Material wird sehr strapaziert, sage ich mal. Und da ist natürlich auch viel Forschung und viel R&D-Kapital geht da auch rein, dass das Material auch dementsprechend haltbar ist, weil so eine Turbine ist darauf ausgelegt, mindestens 30 Jahre zu halten. Ja. Und so ist es dann, glaube ich, auch, wie man es den Kunden verkauft. Also da ist dann 30 Jahre Garantie drauf, dass die dann funktioniert. Und wir haben welche im Feld, die sind über 30 Jahre aktiv. Und also es ist möglich, aber mit den neuen Größen und Komplexitäten ist das natürlich nochmal eine neue Herausforderung, ein neues Level.
Da haben wir es ja in der Softwarebranche ein bisschen einfacher. Da kann man einfach ein Update draufspielen und dann ist wieder gut. Ne? Das ist natürlich bei der ganzen Hardware und beim Bauwerk jetzt nicht so easy.
Ganz genau. Software-Update ist auch natürlich ein großes Thema, weil das natürlich in der Branche noch ein bisschen neuer ist. Ja? Also wenn du dir vorstellst, auch damals in der Autoindustrie, ja, bei den ganzen Elektroautos, also heute ist es ja so, du kriegst es ja over the air. Du kriegst es ja automatisch, wie beim Handy oder alles andere mehr. Aber damals hast du ja dein Auto, vielleicht mal in der Werkstatt wurde mal eine neue Software draufgespielt, aber du warst nicht Teil des Ganzen. Heutzutage wirst du ja benachrichtigt, willst du eine neue Software aufspielen und so weiter. Und natürlich ist es bei den Windturbinen auch so heute, dass natürlich der Kunde auch erwartet, dass die Software aktualisiert wird und so schnell wie möglich und so oft wie möglich und over the air. Und weil wenn man da jedes Mal ein Serviceteam rausschicken muss, dann wird es teuer. Und dementsprechend sind da natürlich auch neue Aufwände entstanden, die natürlich berücksichtigt werden müssen, damit das Ganze nahtlos funktioniert und du so wenig wie möglich Rollbacks oder Problemstellungen durch Updates hast.
Ja, kann ich mir vorstellen. Noch einmal ein Faktor Komplexität, der da auch einfach mit reinkommt. Ne? Das stimmt, ja. Ja, sehr schön, Florian. Vielen lieben Dank für diesen Einblick. Das nächste Mal machen wir die Folge dann live in so einem Kabaus da oben. Da klettern wir dann beide hoch.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Also möglich wäre es, Internet ist da oben. Ich glaube aber, die Geräuschkulisse, die möchte ich keinem zumuten.
Ja, das stimmt. Da muss man dann mit Kopfhörern und mit Windpustel da arbeiten und sowas. Naja, also wir bleiben jetzt mal hier im Podcast-Studio. Da ist es auch okay. Ich danke dir sehr für deine Zeit und für deine Auskünfte und deine Einblicke in diese Branche und auch in das Testen und in die Softwareentwicklung. Da fand ich sehr spannend. Und ja, ich hoffe, dass wir uns bald mal in echt auch wiedersehen und wünsche dir alles Gute und sag nochmal Danke.
Gerne und hoffe ich natürlich auch, und alles Gute für dich, Richard, und ich werde weiterhin aktiver Hörer bleiben deines Podcasts. Das ist ja auch der Hauptgrund, warum ich dich damals proaktiv angesprochen habe, weil ich auch ein großer Fan und Hörer deines Podcasts bin seit Tag 1.
Das freut mich sehr zu hören. Das geht runter wie Öl. Super. Danke dir schön. Wünsche dir alles Gute. Mach's gut. Ciao.
Ciao.